Deutschlandfunk. Der Tag.
Monatelang, eigentlich jahrelang, ist darüber spekuliert worden und gerätselt, auch hier im Podcast. Wann tritt Theresa May als britische Premierministerin zurück? Heute war es soweit.
I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.
Ohne Frage eine emotionale Ankündigung der sonst so beherrschten noch Premierministerin. Was heißt das für den Brexit? Darüber rede ich gleich mit meinem Kollegen Tobias Armbrüster in London. Vorher reden wir aber über das Thema, das gerade in Deutschland viral geht, wie es neudeutsch heißt, der YouTuber Rezo und sein Vernichtungsvideo der CDU, Klammer auf, und eigentlich auch der SPD. Was sagt uns das über die Politik der Volksparteien? Darüber spreche ich gleich mit einem, der sich genau damit befasst hat. In der Tag im Deutschlandfunk an diesem 24. Mai 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Kommen wir also zum Rezo-Video. Das hieß ja die Zerstörung der CDU und die Union war auch ohne Zweifel Hauptadressat als Dauerregierungspartei. Aber seine Anklage richtete sich ja ausdrücklich nicht nur gegen die CDU.
Wählt bitte nicht die SPD, wählt bitte nicht die CDU, wählt bitte nicht die CSU und schon gar nicht die AfD.
Eins können wir festhalten, in diesem Fall waren die Genossen ausnahmsweise mal geschickter als die Union, indem sie sich in diese Angelegenheit weitestgehend von Anfang an in die Büsche geschlagen haben. Aber die Anklage ist nun mal allumfassend. Die großen Volksparteien haben den Kontakt zur jungen Generation weitgehend verloren. Ein Befund, den Wolfgang Gründinger schon vor 3 Jahren in Buchform gegossen hat. Alte Säcke-Politik, wie wir unsere Zukunft verspielen, heißt sein Buch. Er selbst ist Jahrgang 1984, er ist bei der SPD und unter anderem Sprecher der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generation. Ich habe ihn angerufen.
Wolfgang Gründinger, hallo.
Ja, guten Tag, Herr Gründinger.
Philipp ja, hallo, guten Tag.
Vom Deutschlandfunk. Wunderbar. Ja, gucken Sie mal. Wir wollen über das Rezo-Video sprechen. Sie engagieren sich ja selbst bei der SPD. Die kriegt ja auch ordentlich ihr Fett weg, zu Recht.
Das ist richtig, natürlich.
Ja?
Ja, die SPD hat in ihren Regierungsjahren sicherlich auch nicht alles richtig und vieles falsch gemacht, sowohl strategisch als auch inhaltlich. Hat viele halbgare Kompromisse mit dem Koalitionspartner geschlossen und hat sich auch manchmal verheddert. Insofern kann man auch die SPD natürlich völlig zu Recht kritisieren.
So, jetzt ist ja schon viel über das Video gesagt worden. Es ist ohne Zweifel brillant, pointiert, kurzweilig, aber ja eben auch überspitzt und einseitig und hin und wieder, zumindest mit den Maßstäben des Journalisten, was die Fakten angeht, auch unsauber. Entwertet es sich dadurch für Sie, das Video?
Rezo ist ja kein Journalist, er ist auch kein Wissenschaftler, insofern braucht er auch nicht die Neutralität wahren bei seinem Video. Er hat ein Video gemacht, das eben auch seiner Meinung entspricht und er gibt das kund, genauso wie jeder Kolumnist in einer Zeitung oder in einer Online-Kolumne das tun würde und dass er auch jeden Tag so geschieht in unserer Presselandschaft. Und im Vergleich zu dem, was beispielsweise Wahlwerbespots oder was auch Talkshows jeden Tag produzieren, ist dieses Video wirklich von sehr hoher Qualität, auch was die Inhalte und die Quellen angeht. Mhm.
Ein Hauptvorwurf, den Sie ja auch schon gemacht haben mit Ihrem Buch, die Volksparteien machen ausschließlich Politik für die Alten. Hat Rezo damit recht?
Er hat auf jeden Fall damit recht. Das kritisiert er auch am Ende des Videos, wo er sagt, die Rentnerinnen und Rentner haben weit mehr zu sagen.
Aber wir können das mal kurz einspielen, wenn Sie wollen.
Ich kann ja,
mal
ganz sehr kurz. Gerne.
Die größte Wahlmacht haben die Alten, nicht wir. Zum Vergleich, allein die über 70-Jährigen, also nur ein bestimmter Teil der Rentner, haben 1,5-mal so viele Stimmen wie alle unter 30-Jährigen. Die Rentner entscheiden also mehr über unsere Zukunft, obwohl sie diese Zukunft gar nicht mehr miterleben werden.
Full stop. So ist es tatsächlich.
So ist es, wie Rezo das sagt. Die Älteren haben eben mehr Macht. In einer Demokratie übersetzen sich Wählerstimmen ja tatsächlich auch in politische Macht. Und die Jungen fallen hier von der Agenda. Deswegen auch dieser Aufstand der YouTube-Generation gegen den Politikstil und gegen auch die Themen und Inhalte der Älteren.
Ja, nur mit anderen Worten, ist es nicht dann letztendlich auch nur reines arithmetisches Spiel, wenn die CDU sagt, alles klar, wir holen nun mal einfach bei den Rentnern das Doppelte an Stimmen. Und also machen wir so eine Politik.
Ja genau, das ist einfach ganz normale Wahlstrategie. Die bietet sich ja auch an in einer alternden Bevölkerung. Nur dann muss man eben aufpassen, dass gerade die Interessen der jungen Generation nicht unter den Tisch fallen.
Ja, und das passiert gerade?
Und das passiert gerade. Das haben ja gesehen, das kritisiert Rezo und das kritisieren viele andere ja auch, wie auch die Friday for the Future Bewegung, wie die Proteste gegen den Artikel 13, also die Upload-Filter im Internet. Das sind neue Formen des Jugendprotests, mit denen sich die Älteren noch nicht zurechtfinden.
Zeigt gerade diese hilflose Kommunikation, Strategie will ich das gar nicht nennen, insbesondere der CDU, wie gestört das Verhältnis zwischen Politik, die vor allen Dingen die Alten im Blick haben, und der Jugend ist?
Die Politik hat fast parteienübergreifend wenig Berührung mit den Lebenswelten der Jüngeren. Das fängt bei den Kanälen an, das geht über die Wortwahl und das endet bei den Themen und dem Kommunikationsstil insgesamt und versucht sich da immer wieder ranzutasten, aber ist vom Lebensstil und von den Lebenswelten der Jungen ziemlich stark draußen.
Wie nähern sich die beiden wieder an? Es ist ja zum einen auch Interesse, sehen wir ja auch gerade an der Diskussion, wie sie jetzt gerade abläuft, der Parteien, sich wieder an den Jungen anzunähern. Auf der anderen Seite haben ja die Jungen auch ganz klar das Interesse, Politik zu gestalten und Politik zu verändern, wie man eben an diesem Rezo-Video sieht. Also das heißt, wie kommen diese beiden Welten wieder miteinander in Kontakt, sodass da irgendwas Konstruktives entsteht?
Die junge Generation schien ja bis vor kurzem noch sehr unpolitisch. Man hätte vor einem Jahr noch nicht voraussagen können, dass es gleich mehrere große Protestbewegungen gibt und sich die Jugend auf einmal definiert als politisch interessiert. Das ist neu. Damit müssen die Älteren jetzt erstmal zurechtkommen lernen. Und ich hoffe, dass sie das nicht nur als Alibi tun, wie es gerade scheint, wo man einerseits sagt, man nimmt natürlich die Jugend ernst, aber andererseits genau das Gegenteil vermittelt wird.
Wie sähe das dann konkret eine Politik für die junge Generation aus? Also mehr Klimaschutz. Wo noch müsste die Politik auf die Jugend zugehen?
Ja, durch natürlich mehr Klimaschutz, wie Sie schon sagten. Aber auch durch viel mehr Dialog, was die digitale Transformation angeht. Die Upload-Filter hatte ich ja bereits angesprochen. Ja. Das war sehr unglücklich von CDU und CSU und SPD hier in Brüssel zuzustimmen. Aber auch bei Themen wie Bildung, bei kulturellen Fragen, also überall, wo die Jugend nicht ernst genommen wird, müsste sie eigentlich viel mehr Mitspracherecht besitzen.
Glauben Sie, dieses Video ist ein Sturm im Wasserglas? Oder hat es tatsächlich die Kraft jetzt, weil das jetzt so, ich glaube, gerade eben habe ich geguckt, 7,5 Millionen Menschen haben das schon angeklickt. Heute Morgen waren es noch 5 Millionen, also es ist wirklich, oder gestern waren es 5 Millionen, also es ist unglaublich, wie das viral geht. Hat das die Kraft, tatsächlich die Politik nachhaltig zu verändern?
Ja, das hoffe ich, dass es die Kraft hat, die Politik zu verändern. Und Sie sehen ja 7 Millionen Klicks innerhalb von einer Woche. Das soll mal irgendeine Talkshow, irgendein Wahlclip einer Parteizentrale nachmachen.
Das heißt, was raten Sie den Parteien?
Ich rate den Parteien, auf die junge Generation zuzugehen, aktiv zuzugehen, sie nicht mit Plattitüden abzuspeisen, wie das häufig bisher der Fall war, keinesfalls ein PDF zu erstellen, in dem wieder nur mit Halbwahrheiten geantwortet wird, sondern tatsächlich...
Was die CDU jetzt gemacht hat, ja.
Was die CDU jetzt gemacht hat, ne? Da wirft man Rezo vor, einem YouTuber, der weder Journalist noch Wissenschaftler noch Politiker ist, dass er mit Halbwahrheiten argumentieren und agieren würde. Und dann bringt man das Gleiche selbst. Vertauscht unter anderem den arithmetischen und den Median-Durchschnitt und viele andere Fehler, die da passiert sind. Heute auf Twitter hat die CDU nochmal nachgezogen, hat peinlicherweise den Erfolg für die Energiewende und für den Atomausstieg als ihren eigenen reklamiert.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Da fühlt man sich schon sehr an der Nase herumgeführt.
Ja, ja. Sie sind Juso. Sehen Sie eine Partei, die Jugend erfolgreicher anspricht als andere?
Es gab vor kurzem die U18-Wahlen, also Wahlen für Menschen, die unter 18 Jahre alt sind, ohne Mindestalter. Und wenn man jetzt bei diesen sehr jungen Menschen sieht, wer von diesen jungen Menschen gewählt wird, dann sind das vor allem die Grünen.
Können Sie das nachvollziehen?
Das kann ich gut nachvollziehen, denn die Grünen haben eine klare Vision im Unterschied zu vielen anderen Parteien.
Man auch
weiß,
zur SPD?
Wo die Grünen hin. Bitte?
Auch zur SPD?
Ja, natürlich, die SPD hat keine klare Vision. Die Grünen haben eine klare Vision. Sie wissen, wo sie mit Europa, wo sie auch mit Deutschland hinwollen, nämlich Klimaschutz, Verkehrswende, Ernährungswende. Das sind Themen, die Grünen erfolgreich platzieren. Mehr Demokratie, mehr Bürgerrechte, auch was Flüchtlinge zum Beispiel angeht, wo sich viele andere Parteien ja durchaus eher nicht so sicher sind, wie ihre Flüchtlingspolitik und ihre Menschenrechtspolitik aussehen soll. Da sind die Grünen sehr klar und eben genau diese klare Vision wird von den jungen Menschen sehr stark begrüßt.
Herr Gründinger, eine Frage habe ich noch an Sie. Ich komme noch mal ganz kurz auf den Schnipsel des Videos zurück, den wir gerade gehört haben, wo Rezo das Ungleichgewicht zwischen Jung und Alt auch bei den Wählerstimmen beklagt hat, wo es doch jetzt gerade um ganz große Zukunftsfragen gibt, die die Alten einfach aufgrund der Tatsache, dass sie mehr sind, sozusagen mit mehr Gewicht entscheiden können an der Wahlurne. Heißt das im Umkehrschluss Ihrer Meinung nach, man müsste das Wahlalter auf 16 beispielsweise runtersetzen?
Das Wahlalter ab 16 ist längst überfällig, das muss sofort passieren. Idealerweise auch noch darüber hinaus, dass jeder junge Mensch wählen kann und darf, sobald er das selbst möchte. Egal ob mit 9, mit 19 oder mit 90 Jahren.
Herr Gründinger, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe Sie jetzt nicht zu sehr überfallen.
Ach so, nö, kein Problem.
Hallo, hallo, hallo.
Hallo, Tobi.
Na? Hi, Philipp. Na, alles klar?
Ja, kennst du das, wenn eine Top-Meldung eigentlich so groß ist, dass du dich die ganze Zeit damit befassen musst, aber du kommst so gar nicht richtig dazu? So in deiner täglichen Arbeit?
Ja, klar.
Und du hast irgendwie immer so, Theresa May tritt zurück, ganz wichtig, ganz wichtig. Und ich habe es noch nicht mal geschafft. Ich habe ständig irgendwie die Bilder gesehen, aber ich habe noch nicht mal geschafft, eine Nachrichtenagentur-Meldung dazu zu lesen.
Ja, aber deshalb sind ja solche Gespräche dann gut. Ne? Du musst einfach nur die Fragen stellen. Ne?
Ja. Ich stell dir jetzt quasi die Dummy-Fragen von einem, der gesehen hat, oh mein Gott, da ist was passiert.
Also wir reden jetzt nicht über so eine Gender-Diskussion à la dürfen Politikerinnen weinen?
Hat sie geweint?
Vor der Kamera? Ja, sie war den Tränen nah. Ich würde mal sagen, ja, sie hat geweint.
Sie hat geweint,
tatsächlich. Ich schätze mal, die Debatte darüber geht los, ob sie geweint hat oder ob sie kurz vor den Tränen stand. Und vor allen Dingen, ob das Journalisten beobachten dürfen.
Natürlich.
Aber egal, das ist jetzt eher.
Weißt du, was mir da in dieser Situation direkt einfällt? David Cameron ist zurückgetreten.
Der ja auch geweint hat.
Ja, der hat gepfiffen, dachte ich.
Stimmt, der hat gepfiffen. Alle
haben sich gedacht, hallo? Hat er den Ernst der Lage gerade begriffen? Der hat gerade irgendwie Land gegen die Wand gefahren?
Nein, und jetzt hat er aber in einer anderen Situation, da hat der geweint. Der hat, glaube ich, geweint bei der Beerdigung von Maggie Thatcher.
Okay, aber ich würde sagen, fangen wir jetzt erstmal an mit den großen Ws. Genau,
ja.
Beziehungsweise, das ist gar keine W-Frage, die ich jetzt habe. Sie ist zurückgetreten. Ich weiß, gestern Mittagssendung war ich Teil des Mittagssendung-Teams, da haben wir schon kommuniziert, da hast du auch schon drüber berichtet, da bahnte sich das schon an. Also alle haben damit gerechnet im Prinzip.
Ja, natürlich, ja klar, damit haben seit Wochen, eigentlich seit Monaten alle gerechnet. Ich meine, sie hat ja schon vor einigen Monaten angekündigt, dass sie unbedingt gehen will. Und jetzt ist einfach in den letzten Tagen da nochmal richtig Druck aufgebaut worden auf sie. Und sie hat sich natürlich auch so ein bisschen verkalkuliert. Sie hat da in dieser Woche sich nochmal einen Riesenfehler gemacht, indem sie ihren Brexit-Deal nochmal vorgeschlagen hat, was ein absoluter Rohrkrepierer war und der überhaupt nicht gut angekommen ist in der Tory-Fraktion. Und dann ist da einfach eins zum anderen gekommen. Und wir haben dann gesehen, gestern zwei Minister sind bei ihr reingegangen zu persönlichen Gesprächen. Die haben ihr sicher auch nochmal gesagt, Theresa, bitte nimm deinen Hut, das geht so nicht weiter. Heute dann das Gespräch mit Graham Brady, dem Hinterbänkler, der ihr wahrscheinlich gesagt hat, wenn du nicht selber gehst, dann organisiere ich ein Misstrauensvotum. Und Theresa May wusste das. Ihr war klar, wenn ich jetzt nicht gehe, dann werde ich sozusagen über die Klippe gedrängt. Und dann hat sie heute Morgen diesen Schritt gemacht, ist vor die Tür gegangen, Downing Street Nummer 10, und hat gesagt, ich trete zurück.
So, jetzt ist natürlich aus deutscher Sicht die Frage, oder aus europäischer Sicht die Frage, was heißt das für den Brexit, was heißt das für die Nachfolge?
Ja, ich glaube, das ist das Riesenproblem, weil mit diesem Rücktritt hat sich im Grunde nichts verändert. Die Mehrheitsverhältnisse sind im Unterhaus immer noch die gleichen. Es gibt da immer noch die gleichen Fraktionen, die gleichen Gruppierungen, die gleichen Grüppchen, die gleichen Interessenvertretungen, die sich alle gegenseitig blockieren. Das ist ja durch diesen Rücktritt nicht anders geworden. Und es gibt natürlich auf der anderen Seite nach wie vor den Deal, das Austrittsabkommen, das Theresa May mit Brüssel geschlossen hat. Und nach allem, was wir aus Brüssel hören, ist da niemand bereit dazu, daran irgendetwas zu ändern. Das heißt, wahrscheinlich muss sich irgendetwas im Unterhaus tun. Und da wurde heute hier im britischen Fernsehen immer wieder der Vergleich mit einer Fußballmannschaft rangezogen. Man hat das ja durchaus auch im Sport, dass eine Mannschaft möglicherweise über mehrere Monate oder Jahre hinweg einfach schlecht auftritt, nicht richtig gut spielt, immer weiter in der Tabelle nach unten rutscht und sich trotzdem personell auch nichts verändert. Und dann plötzlich kommt ein neuer Trainer und er findet irgendeine neue Strategie oder eine neue Ansprechhaltung oder macht irgendetwas anders und schwupp funktioniert das. Ich glaube, das ist jetzt die große Hoffnung, dass da irgendjemand kommt, der eben die ganze Sache nochmal auf einen neuen Weg bringt. Das ist wahrscheinlich auch die einzige Lösung, die es geben könnte, weil wie gesagt, an allem anderen ändert sich nichts und wir wissen, die Deadline der Europäischen Union, die steht, 31. Oktober, bis dann muss das Austrittsabkommen unter Dach und Fach sein und danach würde tatsächlich dann wieder ein harter Brexit drohen.
Und der neue Trainer, um am Bild zu bleiben, das ist Boris Johnson?
Ja, das wird immer so leicht gesagt. Der hat natürlich gute Chancen. Der ist auch bei den Buchmachern, steht der ganz hoch im Kurs. Aber
die Basis will ihn unbedingt, oder?
Die Basis will ihn, ja, aber die Basis wird darüber zunächst mal nicht entscheiden, sondern zunächst mal müssen die Abgeordneten, entscheidet die Fraktion darüber.
Und die will ihn wollen ihn
das
auf
erste
Fall.
Wort. Die muss zwei Kandidaten auswählen und also da gibt es zumindest Riesenwiderstände gegen Boris. Da gibt es eine richtige Stop-Boris-Bewegung bei den Konservativen, in der Fraktion zumindest. Weil der gilt natürlich als unberechenbar, der gilt als ja, schwierig, man kann ihn nicht einschätzen, mal sagt er das, dann kommt er mit unglaublichen Statements raus. Da sagen viele, das ist kein richtiger Tory-Politiker, den wir wirklich in diesem Top-Job haben wollen. Aber es könnte gut sein, dass er am Ende auf dieser Liste landet und auch einen der beiden Top-Plätze einnimmt. Und es ist tatsächlich so, wenn es eine Abstimmung gibt und die Mitglieder können entscheiden zwischen Boris Johnson und einem anderen Kandidaten, dann sagen alle Umfragen, dann werden die Mitglieder sich für Boris Johnson entscheiden. Die große Frage ist jetzt, kommt er wirklich auf einen dieser beiden Kandidatenplätze? Mhm. Da würde ich jetzt gerade keine Wetten abgeben, weil alle anderen Auswahlprozesse in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben eigentlich bei den Konservativen immer für eine Überraschung gesorgt, dass sich am Ende irgendwie die Fraktion dann doch auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin einigt, die mehr Spielraum lässt, die auch ein bisschen Kompromisse zulässt.
Das letzte Mal war es May, die hatte ja auch keiner auf der Rechnung. Bleiben wir trotzdem nochmal bei der Figur Boris Johnson. Wenn Boris Johnson tatsächlich Premierminister wird, Parteichef wird, heißt das dann Hard Brexit?
Nein, und das ist genau das Problem, Philipp. Niemand weiß, wofür Boris Johnson genau steht. Er hat immer wieder auch sich für den harten Brexit ausgesprochen, für den No-Deal-Brexit. Aber er hat bei der letzten Abstimmung von Theresa May dann für ihr Austrittsabkommen gestimmt. Also er ist da durchaus Verhandlungen mit Brüssel gegenüber nicht abgeneigt. Er war auch nie ein besonderer Hardliner unter den Konservativen. Das wird ja auch gerne so dargestellt. Der ist durchaus wandlungsfähig. Der war ja Bürgermeister auch in London, wurde wiedergewählt. London ist jetzt wirklich von der Wählerschaft her nicht gerade das rechte, hart konservative Klientel. Also er kann durchaus auch liberale, weltoffene Bürger und Wähler ansprechen. Man weiß es bei ihm nicht so genau. Er ist so, was man hier immer sagt, so eine Loose Cannon. Der kann monatelang ruhig sein. Man hat auch jetzt in den letzten Tagen nicht viel von ihm gehört. Und dann gibt er ein Interview und lässt eine Bombe einschlagen. Was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn er es tatsächlich wird, dann werden wir sicher einige, ich sag mal, sehr konfrontative Töne gegenüber Brüssel hören. Da wird er sicher keine Probleme haben, da deutliche Worte zu sprechen, auch deutliche Forderungen auszusprechen. Also das wird sicher ein etwas anderer Verhandlungsstil als das, was Theresa May gemacht hat. Das wird wesentlich mehr von Streit, von deutlichen Worten, von Konfrontationen geprägt sein. Ob er damit dann aber am Ende Erfolg hat, ich weiß es wirklich nicht. Ich wäre da auch vorsichtig und ich schätze mal, das sind genau die Sorgen, die sich viele in der konservativen Partei eben auch machen.
Andererseits gibt ja das Sprichwort, Hunde, die bellen, beißen nicht. Ist aber auch nur ein Sprichwort und nicht mehr. Eine Frage habe ich noch, die sich mir aufdrängte, als du dein Trainerbeispiel gemacht hast. Neuwahlen hast du angedeutet. Ist das wahrscheinlich, dass es Neuwahlen gibt? Eigentlich können das ja nur die Konservativen ausrufen, ne? Die vorzeitigen Neuwahlen, aber die haben ja, dürfen ja überhaupt kein Interesse daran haben eigentlich.
Nein, das Szenario sieht eher so aus. Wenn Boris Johnson tatsächlich Premierminister wird und er am Ende keinen neuen Deal mit Brüssel hinkriegt, dann würde er wahrscheinlich sagen, dann machen wir eben den harten Brexit, dann machen wir den No-Deal-Brexit, dann ist eben am 31. Oktober ohne Abkommen Schluss. Und in dem Moment, das ist zumindest bei den jetzigen Mehrheitsverhältnissen bekannt, wird eine Mehrheit im Unterhaus aufstehen und sagen, das wollen wir auf jeden Fall vermeiden, wir wollen keinen No-Deal-Brexit. So sind die Mehrheitsverhältnisse im Unterhaus. Und wenn diese Mehrheit das dann als so entscheidend ansieht, dann wird sie auch ohne weiteres in der Lage sein, einen Misstrauensantrag gegen Boris Johnson einzuleiten und Neuwahlen per Mehrheit auf den Weg zu bringen.
Also dann hat Johnson jetzt den Mist am Hals, den jetzt Theresa May die ganze Zeit am Hals hat.
Und das ist genau das Problem. Diesen Mist, den wird jeder Nachfolger, jede Nachfolgerin, egal was er oder sie jetzt gerade sagt, ebenfalls am Hals haben. Es ändert sich an den Problemen durch diesen Rücktritt heute nichts.
Okay, dann machen wir jetzt die Klammer und kommen noch ein letztes Mal zu Theresa May zurück. Eine Sache habe ich nämlich noch mitgekriegt. Sie wird zurücktreten, 11. Juni, glaube ich. Ne? 11. Juni, ist das richtig? Ganz kurz?
7. Juni.
7. Juni. Okay, aber definitiv eine Amtshandlung wird sie noch zu bewältigen haben. Donald Trump zum Staatsbesuch empfangen. Im Prinzip rundet das ja ihre unglückliche Regierungszeit geradezu perfekt anmutig ab, oder?
So siehst du das vielleicht. Ich glaube, für sie ist das noch ein ganz wichtiger Punkt am Ende dieser Zeit. Ich glaube, das wollte sie unbedingt.
Okay.
Sie wollte aber, glaube ich, auch gerne ein paar Tage länger sein, Premierministerin sein, als einer ihrer Vorgänger, Gordon Brown. Also sie wollte da in dieser Liste der kürzest dienenden Premierministerin nicht einen der allerletzten Plätze einnehmen, sondern zumindest vor Gordon Brown liegen. Das sagen zumindest hier einige Kommentatoren, deshalb hat sie es auch so lange hinausgezogen. Ich glaube, sie sieht Donald Trump tatsächlich nicht so kritisch oder so skeptisch wie viele andere. Und ich glaube tatsächlich, das bedeutet ihr etwas, dass sie den US-Präsidenten in London noch empfangen kann.
Okay. Jetzt bin ich wieder auf Stand. Vielen Dank, Tobias.
Alles klar. Prima. Philipp, schönen Super. Tag noch. Ciao.
Ciao. Und zum Abschluss mache ich nochmal einen kleinen Schlenker zur Rezo zurück, denn während ich die Gespräche hier aufgezeichnet habe für den Podcast, hat er nachgelegt und gemeinsam mit knapp 70 anderen YouTubern, Sie hören schon im Hintergrund leicht, einen neuen Aufruf bzw. Anti-Aufruf zur Europawahl gestartet.
Es ist genauso wichtig, eine rationale Entscheidung bei der Wahl zu treffen, die im Einklang mit Logik und Wissenschaft steht.
Es gibt viele wichtige politische Themen. Aber nach der Risikohierarchie hat die potenzielle Zerstörung unseres Planeten offensichtlich die höchste Priorität.
Und jedes andere Thema muss sich hinten anstellen.
Und das geht natürlich gerade entsprechend ab im Netz. Wird spannend sein zu sehen, ob und welche Auswirkungen das am Ende tatsächlich auf die Europawahl übermorgen haben wird. Das, also die Europawahl, wird dann auch Thema am Montag sein, hier im Podcast in der Tag. Da hören wir uns dann wieder. Bis dahin können Sie schreiben an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Bis dahin und tschüss.